In unserem heutigen Podcast widmen wir uns einem Thema, das uns alle angeht, auch wenn wir persönlich vielleicht nicht direkt betroffen sind, der Obdachlosigkeit. Es ist uns wichtig zu betonen, dass wir dieses Thema aus der Perspektive von Nichtbetroffenen angehen. Unsere Absicht ist es, zu informieren, zu sensibilisieren oder auch zum Nachdenken anzuregen, nicht jedoch zu werten, zu urteilen oder in irgendeiner Form zu verallgemeinern. Obdachlosigkeit ist ein sensibles und komplexes Thema, das durch eine Vielzahl von Ursachen und Umständen geprägt ist. Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, erleben oft nicht nur den Verlust eines Zuhauses, sondern auch eine tiefgreifende soziale und emotionale Isolation. Es handelt sich um ein gesellschaftliches Problem, das mit Vorurteilen, Missverständnissen und oftmals auch mit Stigmatisierung verbunden ist. Durch unsere Diskussion möchten wir ein besseres Verständnis für die Herausforderungen und Lebensrealitäten obdachloser Menschen fördern. Dabei ist es uns ein Anliegen, die Würde aller Menschen zu respektieren und den Blick dafür zu schärfen, dass hinter der Obdachlosigkeit individuelle Schicksale und Geschichten stehen. Wir sprechen über dieses Thema, weil wir glauben, dass Aufklärung und Bewusstseinsschaffung der erste Schritt sind, um Vorurteile abzubauen und Unterstützung zu mobilisieren. Es geht darum, einen Dialog zu fördern, der auf Empathie, Verständnis und Menschlichkeit basiert. Uns ist bewusst, dass unsere Perspektive begrenzt ist und wir nicht alle Aspekte dieses komplexen Themas abdecken können. Dennoch hoffen wir, dass unser Beitrag dazu anregt, sich tiefergehend mit der Thematik auseinanderzusetzen und vielleicht sogar Wege zu finden, wie jeder von uns einen Unterschied machen kann. Hi und herzlich willkommen zum Radio Rebell, dem Podcast der Wochenendrebellen. Ich bin Mirko, der unwichtigere Teil des Teams und Vater von Jason. Jason ist Autist, Forscher, Klimaaktivist und der konsequenteste Mensch, den ich kenne. In diesem Podcast lerne ich viel von ihm und über ihn.
Guten Tag. Sie hören mich, den Radio Rebellen.
Der mittlerweile etwas anders klingt. Hi, ich bin Jason, interessiere mich für Ökologie und Naturwissenschaften, insbesondere Physik. Ich bin jüngster Preisträger des Grimme Online Awards, goldener Blogger und wurde vom Kultusministerium für meine Forschungsarbeit rund um das Chaos ausgezeichnet. Außerdem bin ich sehr bescheiden und werde die Welt zu einem besseren Ort machen. Viel Spaß mit unserem Podcast.
Hallo Jason.
Hallo.
Das war unsere diesmal von mir gelesene Anleitung, weil ich Schiss hatte, mich bei so einem wichtigen Thema zu verhaspeln. Denn wir haben heute ein Thema dazwischen schieben müssen im Zuge unserer Themenfolgen, welches nicht direkt der Losbox entspringt, sondern welches sich ein Steady-Unterstützer gewünscht hat. Und zwar ist das der Alexander. Alexander hat uns erst versorgt mit Lesematerial und hat uns dann gebeten, doch mal eine Folge über das Thema Obdachlosigkeit aufzuzeichnen. Mhm. Und das wollen wir heute machen. Komplett ohne Datumsangabe, ohne alles, weil es ist schon eine klassische Themenfolge. Wer also jetzt sehnsüchtig auf die Folge zum Thema Sex gewartet hat, muss sich heute noch eine weitere Folge leider gedulden.
Wie schade.
Wie schade, ne? Was verstehst du denn unter Obdachlosigkeit, Daisy?
Ich denke, es wäre eigentlich wichtig, dort eine auf Fakten basierte Definition zu haben, die weniger davon abhängig ist, was einzelne Personen darunter verstehen. Ich würde auf jeden Fall unterscheiden zwischen den oft synonym verwendeten Begriffen von Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit. Mhm. Denn sie überschneiden sich sicherlich zu einem Teil, aber sind nicht vollständig deckungsgleich.
Kannst du die vielleicht so ein bisschen schärfer nochmal differenzieren?
Nicht alle Menschen, die keine eigene Wohnung haben, sind zwingend obdachlos. Beispielsweise Menschen, also ein relativ geringer Teil der Wohnungslosen ist auch obdachlos. So die wenigsten, die keine eigene Wohnung haben, haben tatsächlich auch kein Dach über dem Kopf oder müssen im Freien schlafen, sondern einige kommen ja zum Beispiel auch bei Familie oder Freunden unter. Und das wären Fälle, in denen man wohnungslos ist, aber nicht obdachlos.
Mhm. Okay. Und gibt es weitere klassische Ausdifferenzierungen, die du so für dich gedanklich trennst, irgendwie in irgendeiner Art und Weise in Verbindung mit dem Thema?
Das wäre die Frage wäre, normalerweise müsste man solche Kategorien ja schaffen, um zum Beispiel Statistiken auswerten zu können. Und das Ding ist halt, dass solche Statistiken ja vielleicht auch bewusst kaum erhoben werden. So dass auch selbst die Zahl der obdachlosen Menschen kann ja nur sehr, sehr, sehr grob geschätzt werden. Da ist Deutschland tatsächlich auch europaweit eigentlich eher eine Ausnahme, dass die Datenlage
ist das in, so ist schlecht das, ist. Ist das in anderen Ländern besser?
Zumindest die erhobenen, also die meisten Länder erheben deutlich detailliertere Statistiken dazu.
Ach so, okay. Also die Zahlensituation.
Ja, ja, genau.
Okay.
Von daher gibt es auch nicht wirklich Daten oder weitere Ausdifferenzierung dieser Kategorie.
Mhm. Gut, du hast eine Differenzierung getroffen. Es gibt dann ja auch eine Vielzahl an Notunterkünften, wenn wir jetzt über Deutschland sprechen, insgesamt gegebenenfalls noch da, ergänzend, die auch in den offiziell vorliegenden Statistiken, glaube ich, immer mit als obdachlos gemeldet werden
ja,
oder gezählt werden. Und sicherlich gibt es auch nochmal eine unfassbar hohe Dunkelziffer, würde ich sagen. Ja. Warum glaubst du denn, ist es wichtig, über das Thema Obdachlosigkeit zu sprechen?
Ich denke auch dort, dass wenn man dem Ganzen mit Fakten entgegnet und mit Empathie, dass man dann eventuell politischen Druck erzeugen kann, denn es ist ja ein politisches, gesamtgesellschaftliches Problem. Ich denke, das Wichtige wäre, davon wegzukommen, dass als Privatproblem zu betrachten oder als ein individuelles Problem, nach dem Motto, das ist in irgendeiner Form selbst verschuldet, weil das ist es ja nicht. Das ist letztlich ja die Schuld der gesamten Gesellschaft. Das ist ein Scheitern der Gesellschaft, nicht umgekehrt. Kein Scheitern der Individuen und ein Scheitern der Politik. Und wenn man darüber spricht, ist das ja häufig ein Mittel oder überhaupt Öffentlichkeit zu erzeugen, ist ja ein mögliches Druckmittel auf Politik, um politische Entscheidungen zu beeinflussen. Und politische Entscheidungen sind es ja letztlich das Einzige, was das Problem der Obdachlosigkeit letztlich lösen kann, dauerhaft. Und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, das Meinungsbild vielleicht zu verändern. Ich meine, es gibt Umfragen und die zeigen, wie weit verbreitet Stigmatisierung und Diskriminierung gegen Obdachlose in der Gesellschaft sind. Es gibt eine Studie aus 2010, die zeigt, 28% der Befragten haben der Aussage zugestimmt, Obdachlose seien arbeitsscheu. Zum Wort arbeitsscheu muss man noch wissen, das ist NS-Vokabular, also Aktion arbeitsscheureich war der Begriff, unter dem die Deportation von Obdachlosen als asoziale oder eben arbeitsscheue in die Konzentrationslager und auch Zwangssterilisierung vorgenommen wurden. Und 28% der Menschen haben dieser Aussage zugestimmt. 31% haben es befürwortet, Obdachlose aus Fußgängerzonen zu entfernen. Also eine sehr verbreitete Form der Menschenfeindlichkeit. Was ja
von vielen Städten auch baulich mittlerweile mit baulich auch dahingehend forciert wird, mit diesen ganzen Spike-Anlagen oder statt durchgehender Sitzbänke an Bahnhöfen sind das ja jetzt sehr, sehr häufig immer diese Gewellten, also dass man sich nicht durchgängig drauflegen kann in irgendeiner Art und Weise. Und wo haben wir denn mal diese fiesen Stachelgeschichten gesehen? Wo war das denn?
Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Das war tatsächlich irgendwie so eine riesige Fläche unter einer Brücke, einer Anlage, die waren bestimmt so groß wie ein halbes Fußballfeld oder so und alles war voll mit diesen Stacheln aus Stein praktisch. Ja, Hostile Architecture nennt man das ja. Und ich habe mal geguckt auf Deutsch, die Übersetzung ist defensive Architektur. Das ist ja eigentlich total das Unwort. Das defensiv bedeutet ja eigentlich so irgendwie verteidigend. Oder das ist ja eigentlich total der Euphemismus dafür. Ich finde hostile, also feindliche Architektur, den englischen Begriff, der ist eigentlich viel sinnvoller. Ja, da gibt es halt diese Bänke, die dann bewusst, ich weiß nicht, ich habe mal irgendwo so eine Bank gesehen und auf den ersten Blick fand ich so total cool, weil es so eine Bank war, die in der Mitte praktisch eine Lücke hatte, wo man nicht sitzen konnte. Und mein erster Impuls war, cool, weil wenn ich mich da hinsetze, kann sich keine Person direkt neben mich setzen. Und dann später erst habe ich verstanden eigentlich, was der Zweck darin ist, dass es so ein Fall von Hostile Architecture ist. Und das sind ja noch die offensichtlicheren Fälle eigentlich. Es gibt ja teilweise auch, keine Ahnung, wenn man theoretisch irgendwie einen Bereich hat, der durch eine Überdachung oder so geschützt wäre, dass man an die Stelle dann einen riesigen Blumentopf stellt oder weniger offensichtliche Formen der Hostile Architecture, die auch gar nicht so auffallen, wo man dann auch sich leichter vielleicht rausreden kann. Oder halt die ganz offensichtlichen menschenfeindlichen Methoden mit Lautsprechern. Ultraschall habe ich jetzt schon mitbekommen, dass man Ultraschall verwendet, also Frequenzen zum Beispiel speziell, um Jugendliche abzuschrecken, die diese höheren Frequenzen praktisch noch hören können und dadurch dann von diesen Plätzen ferngehalten werden sollen. Sprinkleranlagen, das sind alles häufige Methoden. Und es ist echt weit verbreitet, würde ich sagen. Also ein Großteil der Sitzbänke zum Beispiel an Haltestellen ist bewusst.
Man sieht es ja auch relativ häufig. Ich habe das an Bahnhöfen ja auch schon ein paar Mal gesehen, dass da funktionierende Sitzbänke ausgetauscht wurden.
Ja, genau.
Ich weiß gar nicht, welcher Bahnhof das war oder so, aber da war ich auch recht entsetzt, weil es waren vollkommen intakte Sitzbänke mit allem, was dazu gehört, und die wurden dann ausgetauscht gegen diese wellenförmigen. Ja, jetzt bist du so losgeprescht ins Thema. Was denkst du denn, welche Ursachen können denn zu Obdachlosigkeit führen oder welche sind dir da bekannt? Und wenn du jeweils die Ursache nennst, vielleicht kannst du auch gleich einen Lösungsvorschlag für dieses Thema mitliefern.
Ich denke, die Hauptursache ist einfach zu teurer Wohnraum. Ich meine, dass die Mietpreise extrem steigen, ist ja klar, und das kann häufig eben dazu führen, dass man sich diese Wohnung eventuell nicht mehr leisten kann. Es gibt oft, also die Vorschläge dafür sind ja eigentlich, gibt es ja viele Ideen, von Mietendeckel bis zu Enteignung. Es gab ja in Berlin diesen Volksentscheid, deutsche Wohnen enteignen, um eben Mieten günstiger zu machen und damit dann auch das Problem der Obdachlosigkeit zu lösen. Eigentlich ist ja Wohnen auch ein Menschenrecht, also Wohnraum ist ein Menschenrecht, ist so festgelegt, zum Beispiel im UN-Sozialpakt steht ganz klar, die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden Menschen auf einen angemessenen Lebensstandard für sich und seine Familie an, einschließlich ausreichender Ernährung, Bekleidung und Unterbringung sowie eine stetige Verbesserung der Lebensbedingungen. Die Vertragsstaaten unternehmen geeignete Schritte, um die Verwirklichung dieses Rechts zu gewährleisten. Im Grundgesetz wiederum ist es aber ganz bewusst nicht als Grundrecht festgelegt worden. Ich habe mal recherchiert, wie die Geschichte dieses Rechts auf Wohnen eigentlich ist, weil das gerade in Bezug auf diesen Volksentscheid deutsche Wohnen enteignen auch eine große Rolle gespielt hat. Und auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung hat man zum Beispiel gefunden, dass man bei der Erstellung des Grundgesetzes die Personen, die letztlich das Grundgesetz geschrieben haben, ganz bewusst darauf verzichtet haben, soziale Grundrechte so in die Verfassung zu schreiben, dass sie einklagbar sind. Mit dem Verständnis, dass das Leistungsrechte sind und es praktisch dann der Gesetzgebung vorbehalten sein soll, konkret zu entscheiden, wie die Sozialpolitik aussieht. Also, dass man das Recht auf Wohnen praktisch nicht verabsolutiert. Und das war eine bewusste Entscheidung. Es gab auch Gegenstimmen, es gab Versuche, das in die Verfassung zu bekommen. Es gab noch neulich einen Gesetzesentwurf der Linken zum Beispiel im Bundestag, der gelautet hätte, jeder Mensch hat das Recht auf eine menschenwürdige und diskriminierungsfrei zugängliche Wohnung und auf Versorgung mit Wasser und Energie. Die Miete muss einkommensgerecht sein. Der Staat sorgt für Mieterschutz und gleicht Miet- und Wohnbelastung aus. Er sichert den Zugang zu Wasser und Energie. Die Räumung von Wohnraum ist unzulässig, wenn kein zumutbarer Ersatzwohnraum zur Verfügung gestellt wird. Das praktisch als Aufnahme ins Grundgesetz wurde aber abgelehnt. Das wären alles Möglichkeiten, um das Problem politisch anzugehen oder um die Ursache der zu hohen Mietpreise zu bekämpfen.
Ja.
Es gibt dann ja noch diese Verbindung zwischen Arbeitslosigkeit und Obdachlosigkeit, wobei diese Verbindung weniger ausgeprägt wird, weniger stark wird. Das ist ja häufig, oder überhaupt, die politischen Maßnahmen gegen Obdachlosigkeit reduzieren sich eigentlich einzig und allein zum Großteil auf Menschen in Arbeit bringen. Darauf liegt ganz klar der Fokus. Und natürlich senkt auch Arbeit das Risiko, obdachlos zu werden. Aber es ignoriert eben völlig, dass die Zahl der Menschen, die arbeitet und trotzdem obdachlos ist, stetig zunimmt, auch in Deutschland. Und dass das teilweise sogar Arbeit dazu führen kann, dass man eventuell schlechter gestellt ist. Weil VermieterInnen zum Beispiel dann eher die praktisch regelmäßigen und direkten Zahlungen von zum Beispiel Sozialämtern annehmen, als sich darauf zu verlassen, dass Menschen, die dann praktisch diese Arbeit haben, praktisch ihren Lohn überweisen als Miete. Oder dass man dann gerade dadurch, dass man einen bestimmten Lohn hat, eben für bestimmte Sozialleistungen nicht in Frage kommt und man am Ende dann dadurch schlechter dasteht. Dadurch ist dieses Problem für Menschen, die praktisch obdachlos sind, obwohl sie eine Arbeit haben, die Anzahl dieser Menschen steigt. Und das findet sich in den politischen Maßnahmen überhaupt nicht wieder.
Da hast du einige Ursachen angesprochen. Wir fokussieren uns jetzt so ein bisschen auf Deutschland. Wollen wir da so grundsätzlich bei bleiben? Ich meine, es ist natürlich ein unfassbar vielschichtiges Thema. Aber die, gerade bei den Ursachen sind natürlich die Ursachen für Obdachlosigkeit in vielen anderen Ländern ganz andere. Also Kriege, Katastrophen, Natur oder selbst das hat man ja in Deutschland, Ahrtal, wenn du dich zurückerinnerst. Was die Ursachen jetzt insgesamt angeht. Wollen wir thematisch versuchen, so ein bisschen bei Deutschland zu bleiben oder wie ist es dir, hast du eine konkrete Vorstellung? Oder wollen wir eher allgemein und dann einfach gucken, wo wir landen?
Ich denke, es wäre schon wichtig, das allgemein zu behandeln, weil in anderen Ländern ist das Problem der Obdachlosigkeit ja noch deutlich größer. Und es wäre vielleicht auch wichtig, dann zu zeigen, dass sich das Problem verschärfen kann in Zukunft, zum Beispiel durch häufiger werdende Naturkatastrophen, durch Hurricanes oder andere Formen von Stürmen, durch Überflutungen. Was passiert mit Menschen, die zum Beispiel deren Gebiet praktisch, in dem sie wohnen, vom Meeresspiegelanstieg betroffen ist, also die ihre Wohnungen praktisch nicht verlieren in dem Sinne, dass sie dort raus müssen, sondern die ihre Wohnung verlieren, weil es den Ort, wo sie stand, so nicht mehr gibt oder jetzt unter Wasser liegt. Da gibt es ja auch politische Diskussionen darüber, ob es nicht sowas bräuchte, eigentlich wie eine Klima-Green Card, also ob nicht alle Menschen, die durch diese Art und Weise vertrieben werden, Anrecht haben müssten auf praktisch Asyl und eine Wohnung und ob nicht die Industriestaaten eigentlich zu 100% finanziell dafür aufkommen müssten, weil sie es ja verursacht haben.
Okay. Du hast jetzt Unternehmen letztendlich irgendwo schon so ein bisschen angesprochen. Was würdest du denn sagen, welche Rolle spielt die Gesellschaft insgesamt bei der Unterstützung von obdachlosen Menschen? Also A, so vielleicht einmal so als Gesellschaft, B vielleicht aber auch so aus dem Blickwinkel als Einzelperson.
Eigentlich eine zu große, weil normalerweise sollte es ja, also eigentlich ist es ja eine Aufgabe des Staates, sowas zu gewährleisten. Aber in der Realität ist es ja vor allem die Zivilgesellschaft, die dafür sorgt, dass das Problem noch nicht noch viel, viel, viel schlimmer ist, dass wir nicht wirklich auch viel, viel mehr Todesfälle tatsächlich dann hätten. Es wird ja nicht durch den Staat gewährleistet oder verhindert. Das ist zum Großteil auch ehrenamtliches Engagement, welches dafür sorgt, wenn man sich die Tafeln anschaut, dass die notwendig sind. Wenn man sich viele der eben Notunterkünfte, die du angesprochen hast, anschauen, die keine ausreichende Unterstützung vom Staat erhalten, dann ist es zum Großteil ja schon ehrenamtlich tätigen Menschen oder der Zivilgesellschaft, auch zum Beispiel Menschen, die obdachlos waren, die damit Erfahrungen hatten oder haben, zu verdanken, dass es nicht noch viel, viel schlimmer ist, als es sowieso schon ist. Und als absolute Einzelperson ist es natürlich, es ist wieder wie bei vielen Dingen, über die wir hier schon gesprochen haben, wie bei vielen eigentlich politischen Problemen, die auch politisch gelöst werden müssten durch staatliche Maßnahmen, das aber nicht werden, ist es hier auch so, dass es, denke ich, erstmal frustrierend ist, dann doch so wenig tun zu können, außer eben, weiß nicht, mit der Unterstützung, die man dann halt geben kann, zum Beispiel finanziell, wenn man dort etwas helfen kann, wenn man gefragt wird etwa, das ist natürlich das, was man machen kann, was man macht, und jenseits dessen halt einfach den selbstverständlichen Anstand, ja, also man sieht, dass jemand gerade offensichtlich Hilfe braucht, dass man dann hilft, aber dadurch, ich meine, das ist das, was letztlich selbstverständlich ist, das, was die Menschlichkeit gebietet, aber das löst ja das Problem auf Dauer nicht. Dadurch wird es nicht weniger.
Nee, das ist richtig. Das ist richtig. Ja. Mit großer Sorge betrachte ich dann immer mal, wenn ich so zwischendurch dann so mal in den TikTok-Feed oder sonst wo gucke, dass es sich auch immer mehr häuft, dass irgendwelche Influencer sich erdreisten, quasi obdachlose Menschen zu filmen, wie sie denen Essen bringen oder denen zum Essen einladen oder sonstiges oder so. Ja, habe ich schon 2-3 Mal gesehen. Wird dann auch immer groß gefeiert. Alles also sehr, 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 sehr problematisch. Ja, ja krass, wie schnell du da doch wieder auch im Thema bist. Ich denke, ich habe schon wieder einen ganz trockenen Hals. Auf jeden Fall nochmal einen Schluck von unserem Alexanders Malz trinken. Alexander ist, wie gesagt, der Unterstützer. Verzeihung, der Unterstützer, der empfohlen hat, dass wir uns dem Thema Obdachlosigkeit mal widmen sollten. Und deswegen machen wir das auch heute. Und zusätzlich gibt es natürlich heute dann in seiner Folge ausschließlich Alexanders Malz. Prost. Ich weiß immer gar nicht, ob wir das dann in der Folge als Werbung kennzeichnen müssten. Ansonsten wäre jetzt Werbung Ende. Oder?
Ja.
Ja. Was ich mich ja immer gefragt habe, ist, wenn wir haben Religionsunterricht, wir haben Gesellschaftskunde in der Schule. Ich glaube nicht, wenn wir jetzt über Bildung oder über den Weg Schule und Verständnis kommen, dass es der Schule gelungen ist, ausreichend Verständnis für Obdachlosigkeit oder für das Thema Obdachlosigkeit zu widmen. Kannst du dich erinnern, in welchem Kontext das in der Schule irgendwo mal Thema war? Also so, wo es jetzt gar nicht als Präventionsmaßnahme für junge Menschen, damit sie nicht obdachlos werden, sondern eher so, um so die gängigen Missverständnisse aufzuklären und vielleicht auch nur ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, zu sensibilisieren. Ja.
Also so explizit das Thema Obdachlosigkeit, nein, es ist natürlich in Politik und Wirtschaft kommt das Thema, also beschäftigt man sich mit Armut, man hat da diese Bedürfnispyramide, die man vielleicht kennt, nach Maslow, die man auswendig lernen und in der Klausur dann aufschreiben muss, wo dann hier ganz unten steht dann Nahrung, Schlafplatz etc. Und das geht dann immer höher bis zur Selbstverwirklichung, praktisch als Spitze der Pyramide. Das ist, glaube ich, was alle SchülerInnen mal gesehen haben. Dann, man schaut sich absolute und relative Armut an. Ja, also ist man absolut arm in dem Sinne, dass man tatsächlich die Grundbedürfnisse, die einfach in der menschlichen Natur liegen, nicht erfüllt werden. Oder ist man relativ arm in dem Sinne, dass man relativ praktisch zum Vermögen des eigenen Landes im untersten Bereich liegt. Diese Unterscheidung macht man und muss man dann mal erklären eventuell. Man beschäftigt sich mit der sozialen Frage und auch in Geschichte mit der sozialen Frage, die in der Industrialisierung aufkam, mit dem Proletariat und den prekären Bedingungen, in dem Kontext auch mit Obdachlosigkeit und der Weltwirtschaftskrise. Das sind alles so Bezüge, die man hat, aber dass man sich die Lebenssituation von Obdachlosen praktisch betrachtet oder dass man über die Zahlen hinaus sozusagen sich persönlich damit beschäftigt und die Empathie dafür forciert, das ist kein Teil des Schulunterrichts, nein.
Okay. Du hast vorhin ganz ganz spannenden Aspekt angesprochen, das war so ein bisschen so, was Stereotype und Vorurteile angeht. Kannst du das vielleicht nochmal so ein bisschen ausführen?
Ja, es gab, wie gesagt, diese Umfrage aus 2010 mit teilweise einem Drittel von menschenfeindlichen Ansichten in Bezug darauf. Das hat eine lange Geschichte. Ich glaube, viele haben wir in Deutschland so ein bisschen verdrängt, dass es zum Beispiel bis 1967 im Gesetzbuch die sogenannte Hilfe für Gefährdete gab. Die hat zum Beispiel ermöglicht, Obdachlose zu inhaftieren, allein wegen der Obdachlosigkeit, also ohne eine weitere Tat, prinzipiell lebenslang, also ohne eine Frist praktisch. Das wurde 1967 vom Bundesverfassungsgericht verboten. Es gibt dann im Extremfall werden praktisch oder passiert es, dass diese Stigmatisierung dann zu Gewalt führen. Es gibt seit 1990 mindestens, und da ist zu betonen, die Dunkelziffer ist vermutlich sehr, sehr, sehr viel höher, aber mindestens 185 Fälle registriert, in denen Obdachlose ermordet wurden von nicht wohnungslosen TäterInnen. Und viele Taten davon sind dem rechtsextremen Bereich zuzuordnen. Es gibt den Sozialdarwinismus zum Beispiel, der ja letztlich die Evolutionstheorie von Darwin überträgt auf die soziale Struktur einer Gesellschaft, wo man dann praktisch sagt, dass die, wo Obdachlose dann sozusagen als, oder man attestiert ihnen, dass dann dieses Zitat asoziale Charaktereigenschaften, was NS-Wording ist, die teilweise dann als vererbbar angesehen werden. Und dieser Sozialdarwinismus führt eben oder ist häufig Begründung von Gewalt oder genau auch Ermordungen und werden auch so, also wird, es wird auch so benannt. Es gibt diesen relativ bekannten Mordfall beispielsweise, der Kreise gezogen hat in Ahlbeck, wo der Täter dann auch gesagt, wo der Täter das Ganze begründet hat mit Asoziale gehören nicht in das schöne Ahlbeck. Oder ein Jahr später gab es ebenfalls einen Mord an Dieter Manske, einem 61-Jährigen. Er wurde von 5 jungen Männern eingesperrt in einer Gartenlaube und dann mehrere Stunden gefoltert. Und die Täter meinten, sie hätten Ordnung schaffen wollen und hätten sich gestört gefühlt. Also biologistische Minderwertigkeitsideen sind das, die in den Köpfen der Täter setzen. Dieselben letztlich, die im Nationalsozialismus zur Verfolgung von Obdachlosen geführt haben. Und dann eben eine Rationalisierung dieses Hasses, dass man ihn ja auf pseudowissenschaftliche Art und Weise letztlich versucht zu rationalisieren oder zu begründen oder wie eine intellektuelle Idee erscheinen zu lassen durch diesen Sozialdarwinismus. Und das sind die die Stigmata, die gegen Obdachlose vorherrschen.
Okay. Was könnten denn Medien leisten, um vielleicht den öffentlichen Diskurs diesbezüglich in die richtige Richtung zu treiben oder in die richtige Richtung zu beeinflussen?
Ich denke auch, da wäre wichtig, dass man nicht dem Framing zum Beispiel verfällt, dass man nicht den Eindruck erweckt, irgendwie Obdachlose würden der Gesellschaft praktisch in irgendeiner Form schaden, sondern dass es umgekehrt ist. Die Gesellschaft oder die Politik wäre diesen Menschen was schuldig und hat ihnen gegenüber versagt und nicht umgekehrt. Ja, also sie sind Opfer des Ganzen, Opfer des Systems und nicht diejenigen, die praktisch die etwas getan haben, die etwas verbrochen haben. Also wenn man diese Kriminalisierung letztlich stoppt und auch verbal. Und wichtig ist meiner Meinung nach immer, dass man den Fokus legt in der Berichterstattung dann auf weniger sozusagen auf das oder anders, dass man betont, dass die dass man auf der einen Seite zwar die individuellen Geschichten erzählt, unbedingt, aber dass man als Ursache des Ganzen niemals individuelle Verfehlungen darstellt, dass man nicht den Eindruck erweckt, irgendwie die Menschen seien selber schuld, sondern dass man die praktisch politischen Fehler, die Fehler im System aufzeigt. Das wäre, denke ich, von den Medien zu erwarten. Und dass man sich natürlich, dass man Themen wie zum Beispiel Obdachlosenfeindlichkeit, dass man sie stärker in den Fokus drückt. Sie sind, würde ich sagen, es wird relativ wenig darüber berichtet. Auch über die immer wieder auftretenden Todesfälle, zum Beispiel durch Erfrieren, Kältetode. Zwischen 1990 und 2021 sind mindestens 341 obdachlose Menschen erfroren. Und während das noch halbwegs bekannt ist oder während Menschen, würde ich sagen, halbwegs dafür sensibilisiert sind, dass man im Winter darauf achten soll, ist es auch umgekehrt im Sommer durch die immer häufiger werdenden Hitzewellen so, dass ein großer Teil der Menschen, die durch Hitze sterben, sind Obdachlose. Also bei der großen Hitzewelle in Phoenix waren beispielsweise 130 der 339 Todesfälle waren unter Obdachlosen. Muss man sich mal vorstellen, wenn bei einem Ereignis 130 obdachlose Menschen sterben, dann wäre das normalerweise eigentlich ein riesiger Aufschrei, ein Ereignis, das so um die Welt geht. Aber es war halt still und dadurch hat es kaum eine Rolle gespielt.
Ich überlege gerade, im letzten Jahr war das ganz fürchterlicher Sprung. Das ist ja jetzt meine große Spezialität, ganz unsinnige Sprünge zu machen. Aber ich habe eben die ganze Zeit überlegt, in welchem Kontext wir letztes Jahr über Obdachlosigkeit gesprochen haben. Und dann fiel es mir wieder ein, letztes Jahr war der Homeless World Cup. Die Fußballweltmeisterschaft der Obdachlosen. Und die war in den USA und da gab es einen Beitrag über das deutsche Team. Ich weiß nicht, 11 Freunde würde ich jetzt tippen, war es gewesen. Aber das schwörte mir die ganze Zeit, weil es war irgendeine Verbindung mit Obdachlosigkeit im Fußball. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher, haben wir irgendeine tolle Geschichte von irgendeinem Obdachlosen gehört, der später dann Profifußballer sonst so irgendwie in irgendeinem Kontext, und den hatte ich nicht mehr richtig bekommen. Was war der Homeless World Cup? Ja. Aber der war in Sacramento. Wir wollten da sogar noch hin. Und der war in den USA.
Ja. Findet das regelmäßig statt?
Das findet wohl regelmäßig statt, ja.
Immer
das,
woanders, oder?
Das findet jährlich statt, glaube ich sogar. Ich glaube, das findet jährlich statt und ist dann Corona-bedingt da so ein bisschen zurückgefallen. Weil das ist ja dann sicherlich auch nochmal ein zusätzlich problematisches Thema. Aber der findet jährlich statt.
Ja.
Müssen wir mal gucken, vielleicht ist das ja auch mal irgendwann ein Reiseziel. Ja. Das wäre ja auch mal nicht uninteressant. Gibt es denn Organisationen, entweder lokal oder auch auf größerer Ebene, oder Initiativen, die du im Zuge deiner Recherche gesehen hast oder die du auch so schon kennst? Ich meine, du hast die Tafel schon genannt, wo du gesagt hast, Mensch, das sind Initiativen, mit denen man sich mal beschäftigen kann oder die man gut unterstützen kann in diesem Zusammenhang.
Es gibt eigentlich, in vielen Städten gibt es ja Lokale. Ich weiß zum Beispiel noch, dass beim TK Schland in Dortmund, ich weiß gar nicht, ob da warst du nicht, du warst dabei, aber du warst nicht bei diesem Veranstaltungspunkt dabei, aber es gab organisiert von Bodo e.V. in Dortmund,
ja,
gab es eine soziale Stadtführung mit dem, oder wo der Fokus auf Obdachlosigkeit lag, wo man sehr, sehr viel erfahren hat. Und solche Organisationen, die dann auf der einen Seite auch zum Großteil von Obdachlosen praktisch geleitet werden oder von ehemaligen Obdachlosen, die dann auf der einen Seite obdachlosen Menschen helfen und auf der anderen Seite eben solche Aufklärungen organisieren, gibt es in den meisten Städten. In Dortmund wäre es zum Beispiel Bodo e.V. Ich weiß noch, dass einer der Punkte, an denen wir damals waren, es war so ein Stadtrundgang praktisch organisiert von Bodo e.V. und ein Ort, an dem wir waren, war das sogenannte Horrorhochhaus in Dortmund, das dann seit über 15 Jahren leer stand, und eigentlich bot das halt Wohnraum für sehr, sehr viele Menschen. Es waren zwei Türme praktisch auf entgegengesetzten Straßenseiten, 1969 gebaut und dann privatisiert, verkauft, und wurde dann halt zum Spekulationsobjekt, stand sehr, sehr lange leer. Und die Eigentümer konnten die Kredite nicht bezahlen und die Finanzierung ist zusammengebrochen. Und seit 2002 gab es keine Energieversorgung mehr und dann mussten die MieterInnen ausziehen. Und 2021 wurde es tatsächlich abgerissen, also es gibt es gar nicht mehr. Aber das war ein Symbolort praktisch, der beispielhaft dafür stand, wie die politischen EntscheidungsträgerInnen von kommunal bis auf bundes- und europäische Ebene dort versagt haben. Dass in einer Stadt wie Dortmund, in der Obdachlosigkeit ein großes Problem ist, dieser Wohnraum so lange praktisch leer stehen konnte, dem Verfall preisgegeben wurde, Spekulationsobjekt wurde und dann letztlich abgerissen wurde.
Irrsinn eigentlich, ne?
Ja.
Irrsinn. Ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn man so das all dies, was wir hier so tun auf diesem Planeten, wenn man das alles mal so Stück für Stück so ein bisschen sauber in eine Erzählgeschichte packen würde, so, weißt du, so, ja, das ist die Menschheit. Die Menschheit macht solche Sachen. Und so gehen sie damit um. Und so, so als, da würde man von außen gucken und sagen,
wenn man das anderen so erzählen
weiß ich
würde,
nicht, ne? Lass uns weiterfliegen zu einem anderen Planeten.
Ja, ich habe tatsächlich mal sowas von einer Geschichte gehört, die sozusagen das, was auf der Erde so abgeht, praktisch erklärt für Außerirdische. Dadurch gewinnt man auf viele Dinge irgendwie so einen neuen Blick, wenn man sich so denkt, wieso ist das so normal? Wieso hinterfragt
du hast mir das mal sehr anschaulich im Kontext Veganismus, als es um den Verzehr von Milch ging. Und wo du dann gesagt hast, naja, also Hafermilch, eine Pflanze, die mehr oder weniger ausgepresst wird, Kuhmilch, etwas, was durch die Drüsen eines Tieres vorne aus den Zitzen herausgegeben wird und eigentlich nicht für dich gedacht ist, sondern für das, also das ist so dieser Blickwinkel. Und das eine ist für uns total selbstverständlich und das andere so,
Das wäre sicherlich einer dieser Fälle. Ich weiß, es gibt, glaube ich, ein Buch, in dem praktisch Außerirdische die Erde finden und die Erde beobachten und sie entdecken, dass auf der Erde sie decken auf der Erde praktisch Spuren von radioaktivem Material und entdecken diese Anreicherungsanlagen für Uran und anderes waffenfähiges Material, und die Außerirdischen denken dann, dass die Menschheit praktisch einen Schlag auf sie plant, weil wieso sonst sollte die Menschheit so viele Atomwaffen horten und praktisch aufbauen, und dann wollen die Außerirdischen praktisch präventiv die Erde angreifen, weil sie ganz sicher sind, die Menschheit hortet eben Atomwaffen, um sie anzugreifen, und dann kommt sie so auf die Erde und die Menschheit erklärt ihnen, nein, nein, wir setzen die gegen uns selbst ein, das ist gar kein Problem, und wir setzen die gegen euch selbst ein, schon klar. Also es ist so eine Sache, die viele Dinge werden dann erst klar, wenn man das mal von außen betrachtet, wie sinnlos ist, und wenn man dort hat, ja, es gibt tausende.
Weißt du noch, wie das heißt, was du gelesen hast?
Ich bin mir gerade nicht sicher, nee. Vielleicht finde ich es.
Also sollten wir nicht ankündigen, dass man den Link in den Shownotes findet.
Wenn ich ihn gefunden habe, dann findet man ihn in den Shownotes.
Okay, machen wir es so. Ja.
Und das wäre dieser Hochhaus, dieses Horror-Hochhaus in Dortmund, das wäre ein Fall für dieses Werk, ganz sicher.
Okay. Jason, was sollten Menschen wissen, um Obdachlosen mit einem ausreichenden Maß an Empathie und Verständnis zu begegnen?
Also erstmal ist die Grundprämisse, dass Wissen dann in Empathie folgt, würde ich sagen, nur begrenzt gültig. Also ich denke nicht, dass sich Empathie alleine durch Wissen erzeugen lässt. Und ich würde auch Wissen, würde ich relativieren in dem Kontext. Man kann sicherlich so Dinge wissen, also intellektuell wissen, verstehen, dass Obdachlose nicht selbst schuld sind an ihrer Situation, dass Obdachlosigkeit letztlich auch nicht in Verbindung steht mit praktisch diesem furchtbaren Wort der Arbeitsscheue irgendwie. Das sind alles Dinge, die man wissen kann. Und auch, was man sicherlich unbedingt wissen sollte, ist, dass dieses Ausspielen praktisch gegeneinander, dass man irgendwie sagt, das sind dann, also die Obdachlosen praktisch, die dann nicht arbeiten, liegen der Gesellschaft irgendwie auf der Tasche, dass dieses Ausspielen vor allem von denen forciert wird, die so viel besitzen, dass sie damit der Gesellschaft eigentlich wirklich auf der Tasche liegen. Das sind alles Dinge, die kann man wissen, wenn man sich die Zahlen anguckt, dann denkt man sich nur, mein Gott, wenn man irgendwie erfährt, dass der Schaden, der durch Steuerhinterziehung entsteht im Staat, um die 1000-mal höher ist als der durch Hartz-IV-Betrug entsteht. Das sind so Dinge, die kann man alle wissen und kann vielleicht daran denken, wenn wieder praktisch aus dem politisch vor allem konservativen Bereich dann versucht wird, aufzuhetzen oder auszuspielen. Ich weiß nicht, inwiefern das Wissen tatsächlich hilft. Denn erstens, nachvollziehen kann man die Situation von Obdachlosen vermutlich, oder nachfühlen kann man die Situation von Obdachlosen vermutlich sowieso nicht, wenn man nicht selbst einmal betroffen war, würde ich vermuten. Und letztlich ist ja auch, wie gesagt, nur weil man etwas weiß, folgt daraus, würde ich sagen, noch keine Empathie. Und wie wir schon gesehen haben, dieser praktisch eigentlich Hass auf obdachlose Menschen wird ja häufig auch dann rationalisiert indem man so tut, als wäre das irgendwie Teil einer politischen Ideologie und es mit einem schicken Wort wie Sozialdarwinismus zum Beispiel benennt. Von daher Wissen, und ich meine, wir haben ja gesagt, wir machen diese Folge eben auch mit dem Zweck der Aufklärung, um Wissen zu verbreiten. Wir haben darüber gesprochen, dass Wohnen eigentlich ein Menschenrecht ist, dass es etwas ist, was Menschen zusteht, wofür sie nicht arbeiten müssen, wofür sie nichts tun müssen, sondern Menschen, denen dieses Recht nicht erfüllt ist, denen ist die Gesellschaft etwas schuldig, die werden von der Gesellschaft betrogen letztlich. Das soll man unbedingt alles wissen, und meiner Meinung nach sollte man auch viel mehr wissen zu der Geschichte. Ich finde, das gehört eigentlich zu politischer Grundbildung, dass es zum Beispiel diese Hilfe für Gefährdete gab, dass es lange erlaubt war, Obdachlose einfach zu inhaftieren, und wenn man jetzt ins europäische Ausland guckt, dass es auch wieder in diese Richtung geht. Ungarn hat in der Verfassung verankert den Satz, der lebensführende Aufenthalt auf öffentlichen Flächen ist verboten. Also Obdachlose stehen vor Gericht dafür, dass sie obdachlos sind, dass sie draußen geschlafen haben. Das sind alles unbedingt Dinge, die sollte man wissen. Man sollte wissen, den Zusammenhang zwischen Obdachlosigkeit und rechtsextremer Gewalt. Man sollte unbedingt wissen, um die Diskriminierung von Obdachlosen im Nationalsozialismus, um den Hintergrund von Begriffen wie asoziale oder arbeitsscheu, wie oft ich diese Begriffe höre, ist erschreckend, wirklich im Alltag auf Banalitäten angewandt. Das ist alles Wissen, das sollte man haben und auch über die Hostile Architecture, dass wenn man das in der Öffentlichkeit sieht, dass man es bemerkt und dass man, ja, man kann sicherlich auch ruhig mal an die Verantwortlichen dann schreiben oder sich wenden. Ich habe zum Beispiel gelesen, das finde ich zum Beispiel richtig cool, dass in Stuttgart wurden praktisch auch so Lautsprecher angebracht, um Obdachlose zu vertreiben mit Geräuschen und Menschen haben die zubetoniert. Das ist schon eine ziemlich coole Aktion zum Beispiel. Das ist Wissen, das man haben sollte, aber es ersetzt nicht eine Grundausstattung mit Anstand und Empathie, die können wir auch hier, glaube ich, niemandem verleihen, aber wir gehen davon aus, dass unsere HörerInnen die haben.
Okay. Ich denke, eine Gesellschaft ohne Obdachlosigkeit ist kurzfristig oder mittelfristig sehr schwer zu organisieren. Was heißt schwer, ist es wahrscheinlich eigentlich nicht.
Offiziell soll sie ja bis 2030 überwunden sein.
Okay, ja. Dann lass uns doch mal im Umkehrschluss, wie könnte denn eine optimale Gesellschaft in 2024 aussehen, die sich für obdachlose Menschen engagiert und Obdachlosigkeit oder die Gefahr von Obdachlosigkeit erfolgreich bekämpft?
Ja, Wohnraum. Diskriminierungsfreien Wohnraum als Grundrecht ins Grundgesetz aufnehmen, wäre ein erster Schritt und das Grundgesetz dann konsequent umsetzen, also dem Taten folgen lassen, Wohnraum herstellen, im Zweifel durch Enteignungen von Wohnungskonzernen, was dann natürlich letztlich dazu führt, dass die Zahl der obdachlosen Menschen sinkt. Also eine, ja, eigentlich mehr staatliche Finanzierung, mehr staatliche Investitionen in die Lösung dieses Problems. Kurzfristig gibt es sicherlich dann solche Lösungen wie die Notunterkünfte, die es gibt, halt stärker zu finanzieren von staatlicher Seite. Es gibt diese Kältebusse beispielsweise. Aber das sind ja, eigentlich sollten das ja alles Provisorien sein. Also es sollte ja nicht die langfristige Lösung sein, aber es hilft, das Schlimmste zu verhindern, eventuell. Das wäre das, was politisch wünschenswert wäre.
Okay.
Man kann, wenn man nach Lösungen sucht, eine sehr zuverlässige Quelle für Lösungen sind tatsächlich zum Beispiel Obdachlosenzeitschriften. Wenn man die mal liest, findet man eigentlich ziemlich gute Ansätze. Ich weiß zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber in München am Hauptbahnhof, wenn man praktisch die Rolltreppe runtergeht zu der U-Bahn, steht manchmal so eine Person, die eine Obdachlosenzeitschrift verkauft, die immer so tanzt.
Der sich so dreht?
Ja. Ja. Ja, ja. Genau. Und in diesen Obdachlosenzeitschriften unter anderem habe ich, ich war schon öfter mal eben an Bahnhöfen und hatte dann eine solche Zeitschrift und habe sie gelesen, als ich zum Beispiel auf die Zug gewartet hatte oder Zeit hatte. Und da findet man tatsächlich einen sehr analytischen und versierteren Blick letztlich auf diese politischen Probleme. Deutlich, würde ich sagen, versierter, als man die in vielen anderen Medien findet. Es ging zum Beispiel in einem Artikel, den ich dort gelesen habe, in einer, ich glaube, Querkopf hieß die Zeitschrift, ging es darum, nach welchem Prinzip eigentlich Wohnungen gebaut werden. Und da wurde irgendwie der Vergleich gemacht, dass wenn man Wohnungen so bauen, oder wenn man Autos so bauen würde wie Wohnungen, dass sie dann auch viel teurer werden, weil die Stückzahl einfach zu niedrig ist. Und dass man gleichzeitig aber keine von diesen Plattenbauwüsten letztlich will. Und die möchte ja irgendwie auch niemand, die dann aussehen wie Kasernen. Und dass es dann ein Konzept gibt, das von WissenschaftlerInnen entwickelt wurde, dass man diese Wohnungen praktisch modular aufbauen kann. Aber diese praktisch Module, die man in Massenanfertigung produziert, beliebig kombinieren kann, dass man dadurch Vielfalt hat, aber trotzdem viel niedrigere Kosten, zum Beispiel zur Herstellung von Wohnungen. Solche Lösungen werden dort unter anderem präsentiert. Oder überhaupt, mir gefällt auch oft der Ton, der angeschlagen wird in diesen Zeitungen irgendwie. Ich habe mal einen Artikel gelesen, zum Beispiel, der mit dem Titel "So wichtig wie Freiheit, Gleichheit, der unterschätzte Grundwert". Oder überhaupt, wenn ich so höre, dass, wenn man über solche globalen und großen Probleme spricht, die sich oft ja der Kontrolle durch eine einzige Person irgendwie entziehen und die man selbst also nicht von heute auf morgen ändern kann, hört man ja irgendwie häufig so, Menschen sind mit ihren eigenen Problemen beschäftigt, die haben da keine Zeit für, die machen sich keine Gedanken darüber. So, das sagt man ja nicht nur über Obdachlose, sondern das sagt man generell über Menschen, die sagen, die sind momentan, es ist eine harte Zeit, da sind alle mit ihren eigenen Problemen so beschäftigt. Aber dann liest man gleichzeitig in obdachlosen Zeitschriften und folglich in Artikeln, die von Menschen geschrieben wurden, die deutlich, 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 deutlich andere und größere Probleme haben als wir hier, liest man zum Beispiel Artikel, die ja auch Probleme wie die Klimakrise beispielsweise auf sehr versierte und analytische Weise angehen. Ich habe einen Artikel beispielsweise gelesen, Vorbild Kriegswirtschaft, Mobilmachung der Wirtschaft nach Vorbild in der Kriegswirtschaft zur Bekämpfung der Klimakrise, wo letztlich beschrieben wurde, wie man eigentlich die Wirtschaften der ganzen Welt jetzt auf eine Weise umbauen sollte, die eigentlich einer Kriegswirtschaft ähnelt, um die Klimakrise zu bekämpfen, dass beispielsweise alle Unternehmen dazu verpflichtet werden könnten, zum Beispiel Solarmodule herzustellen oder Dinge herzustellen, die notwendig sind, um jetzt ganz, ganz kurzfristig sozusagen die Wirtschaft mobil zu machen und gegen die Klimakrise vorzugehen, wie man es sonst nur aus einer Kriegswirtschaft kennt. Oder es gab einen sehr detaillierten Blick auf das Scheitern von linken Protestbewegungen und ArbeiterInnenparteien in Spanien und überhaupt international. Also diese strategische und analytische Kompetenz würde man eigentlich, oder die fehlt mir ja, zum Beispiel in anderen etablierten Medien. Deswegen, solche Zeitschriften sind tatsächlich oft ziemlich gut. Und da finden sich auch Lösungen für solche Probleme. Ich kann ja die Zeitschriften, in denen ich die Artikel gefunden habe, auch mal verlinken. Die haben sicherlich auch Internetseiten.
Mhm. Ja, gerne. Mach das mal. Ja, ein absolut unterschätztes Thema. Man hat dort auch häufig, glaube ich, irgendwie Bilder vor Augen. Also ich habe jetzt gelesen, es sind auch enorm viele Familien von ja. Obdachlosigkeit betroffen. Ist also nicht so dieses Bild von den von der älteren Männer, die dort unter Brücken schlafen oder so. Das ist schon nicht mehr so ganz korrekt insgesamt. Also die Zahlen werden dort kunterbunt durcheinander gewürfelt und zusätzlich trügt das Bild natürlich, weil, so ekelhaft das auch klingt, junge Menschen auf der Straße auch eine etwas höhere und längere Überlebenschance haben als ältere Menschen. Ja. Ja, auch das spielt ja eine ganz natürliche Rolle. Ja, ja, dann würde ich sagen, gönnen wir uns noch einen ordentlichen Schluck Alexanders Malz. Ja. Wo hast du deine Flasche? Vielen Dank an Alexander, der uns dieses Thema beschert hat. Auf dich, Alexander.
Wir können ja abschließen das Ganze mit einem Gedicht, das ich in dieser Zeitschrift, von der ich gerade gesprochen habe, gefunden habe.
Okay.
Und das würde ich sagen, nicht nur auf dieses Thema, aber auch auf dieses Thema sehr gut passt. Das Gedicht ist eben aus dieser obdachlosen Zeitschrift Querkopf.
Wie heißt das?
Das lese ich jetzt einmal vor. Der Passivist heißt es.
Der was?
Der Passivist.
Der Passivist.
Ja, nicht der Aktivist, sondern der Passivist.
Okay.
Der Passivist. So ist er, der Passivist. Er lässt alles, wie es ist. Er hält keine Sonntagsreden, tanzt nicht auf jeder Hochzeit, er meidet die lauten Straßen, stille Wege sind gescheit. Er mag es lieber besinnlich, zurückgezogen eher. Der Außenwelt Betriebsamkeit kommt ihm zu schroff, drückt zu schwer. Behutsam geht er Dinge an. Wie schnell sind sie entglitten? Nur zauderlich wendet er sich zu ganz praktischen Schritten. Die Zukunft nimmt er beim Namen, lässt sie auf sich zukommen. Ihr entgegen noch zu strampeln, ändert nichts, streng genommen. Alles Treiben, Schaffen der Welt, ihm den Verdacht erhärtet, Aktivist sein als solches, erscheint reichlich überbewertet. Ständig Dinge anzupacken, macht Hände abgegriffen, ein Übermaß an Tätigkeit hat Mensch und Welt zerschliffen. Hyperaktiv ist destruktiv, gedeiht auf diesem Mist. Der Passivist ist deswegen irgendwo auch Pazifist. Aktionen und Kampagnen sind das Letzte, was er sucht. Gleich wie mächtig diese wirbeln, zum Schluss wird nur Staub verbucht.
Das ist so ein gutes Schlusswort, ich möchte eigentlich gar nichts mehr sagen.
Ja.
Sag aber trotzdem nochmal Dank an alle Steady-Unterstützer, insbesondere in dem Fall an Alexander, für die Auswahl dieses Themas. Und in der nächsten, heute losen wir kein Thema aus, weil wir ja schon ein gelostes Thema haben. Wir werden in der nächsten Folge über Sex sprechen.
Juhu.
Juhu. Aber du hast dazu dir so, du nimmst das Thema so ernst, du hast dir sogar ein Buch dazu bestellt, ne?
Geleit.
Hä?
Geleit habe ich mir das.
Geleit oder ja. Geliehen?
Scheiße, geliehen. Das schneiden wir raus. Das schneiden wir
151 Folgen und das dann gibt es dieses Highlight. Das Wort Sex hat dich so durcheinander gebracht, dass du sofort durcheinander
das
warst.
Das schneiden wir raus.
Das schneiden wir nicht
raus. Das schneiden wir auf jeden
auf
Fall raus.
Auf gar keinen
doch,
Fall.
Doch.
So.
Geleit, oh mein Gott, nein. Nein.
Das sitzt tief jetzt, ne?
Ja.
Man sieht es dir richtig im Gesicht an, dass du so fassungslos bist, dass das hier passiert, dass du in der Podcast-Folge
also,
von deinem Dad korrigierst.
Weil ich Themen im Gegensatz zu dir ernst nehme, habe ich mir ein Buch dazu geliehen. Ja.
Ja. Ja. Ich geleite dich durch die nächste Folge. Ja.
Gut.
Mach dir keine Sorgen, wenn wieder was schief läuft, dein Papa ist da, Ich kümmere mich darum.
Hört euch ruhig jetzt nochmal die Folge zu Planeten und Monden an, wenn wir schon dabei sind.
Wieso die?
Oder zu vier Grundkräften der Physik, zu irgendeinem Thema. Eigentlich muss man sich die Folge zu irgendeiner Themenfolge
anschauen. Ach so, weil dann ich immer
dann
korrigiert
werde. Dann ist das Bild wieder gerade
gerückt. Das stimmt, ja.